Ja, ich finde das sehr beeindruckend, sehr komprimiert, vielleicht auch ein bisschen viel Information auf einmal. Warum beschäftigen wir uns damit? Der eingeladene Redner, Jurek Schulz, ist ein ausgewiesener Experte für das messianische Judentum, selbst aus einer Rabbinerfamilie aus Polen stammend, die bis auf seinen Vater komplett ausgelöscht worden ist im Holocaust und der eine ganz eigene Bekehrung für sich erlebt hat und gemerkt hat, wie das Wurzelwerk seines Volkes eigentlich mit dem Wort Gottes ganz eng verbunden ist und wie in seiner Zeit eben auch Dinge in Erfüllung gehen, von denen die Väter eben nur geträumt haben. Für uns soll das, weil ich glaube, dass die wenigsten hier jüdischer Abstammung sind, eine Ermutigung sein, an die Treue Gottes real zu glauben, es nicht so als theoretisches Apostolat, dass man das so bekennt und so, sondern als eine ganz, ganz konkret erfahrbare und sichtbare Tatsache auch so zu realisieren. Deswegen werden wir dort auch jetzt vom Ausgehen vom Volk Israel auch da einiges auch betrachten. Auch die Heilige Schrift gibt uns ja den Anhaltspunkt, dass im Neuen Testament die Verheißungen an Israel, die also im Alten Bund, wir sagen im Alten Testament, Israel gegeben wurden, aktuell sind, ja, und dass sie bestätigt worden sind. Da gibt es diesen bekannten Text aus Römer 9, den ich in einer unbekannteren Übersetzung, das ist das jüdische Neue Testament von Stern, mal vorlese. Ich spreche die Wahrheit, also Paulus in seinem Brief an die Römer, als einer, der dem Messias angehört, ich lüge nicht und auch mein Gewissen bezeugt, geleitet vom Ruach HaKodesh, also dem Heiligen Geist, dem Volk Israel. Sie wurden zu Gottes Kindern gemacht. Die Shechina, also die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeitswolke, war unter ihnen. Mit ihnen wurde der Bund geschlossen. Ihnen wurde die Torah, also die Gesetzgebung, der Tempeldienst und die Verheißung gegeben. Bei Luther heißt es, dem die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse, das ist ein tolles Wort, und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung. Das ist von Anfang an Gottes Weg gewesen, den Messias in diese Welt zu bringen, um den Bund mit Israel in Erfüllung zu bringen. Und das schließt sich nicht aus damit, dass Gott von Anfang an auch vorhatte, aus den Nationen Menschen herzuzurufen, mit zu seinem Volk zu machen, zu dem wir heute gehören dürfen. Später im Römerbrief heißt es im Kapitel 15, denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, also des jüdischen Volkes selbst unter das Gesetz getan, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen. Also Jesus wischt das weg, den alten Bund, sondern er bestätigt die Verheißungen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber, also die Nationen, sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Psalm 18, Vers 50, darum will ich dich loben unter den Nationen und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk, 5. Mose 32. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, also die ganz klassische Messias-Prophetie, Jesaja 11, die dann dahin mündet, und der wird aufstehen zu herrschen über die Nationen. Auf den werden die Nationen hoffen. Jesaja 11, Vers 10. Also in verschiedenen Teilen des Alten Testamentes, also ja, Psalmen, Prophetie und auch in der Tora, also der, im engeren Sinne, 5. Buch Mose, wurden bereits die Heiden als Teil dieser Verheißung, als Teil des Kommens des Messias und als Teil dieses Bundes mit in Augenschein genommen. Also es ist nicht etwas plötzlich durch einen Unfall aufgesetztes, sondern war von Anfang an im Blickfeld Gottes. Und deswegen ist Israel bis heute ein Beweis für die Treue Gottes, dass es überhaupt existiert, dass es noch existiert, trotz aller Versuche, dieses Volk komplett zu beseitigen, egal von welcher Seite ausgehend. Es dient als Zeugnis für die Gemeinde Jesu. Es ermutigt uns, an die Verheißung und an das Wort Gottes zu glauben. Auch über Umwege, auch über, sagen wir, Abwege, auch durch Zeiten der geistlichen Verflachung hindurch, dass Gott an seinem Bund festhält. Dieses Volk dokumentiert auch zugleich die Zuverlässigkeit der Bibel. Das wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Es hat ja so angefangen, ich glaube, diese Karte ist uns aus vielen Bibeln bekannt, dass der vordere Orient nennt man das auch. Da ist ganz rechts dann Ur in Chaldea, wo die Chaldeer stehen, von dem Abraham ausgezogen ist. Dann war er in Haran, in dem aramitischen Bereich und zog dann ins Land Kanaan, um dieses verheißene Land in Augenschein zu nehmen, von dem er ja am Ende seines Lebens, der Abraham, trotz dieser wunderbaren, gewaltigen, großen Verheißung, Vater vieler Nationen zu werden und so weiter, ja nur ein Sohn übrig blieb. Und ich glaube, dieses Erbbegräbnis da, das ist das einzige, dieser Heim Mamre, glaube ich, wo dann nachher die Stammväter oder die Stammmütter beerdigt wurden, das war das einzige, was er am Ende seines Lebens besaß. Also er hat von diesen großartigen Verheißungen ganz wenig nur gesehen. Damit fing es also an mit Abraham. Und so können wir uns so ein bisschen so eine Grafik, die hat der Jubek zur Verfügung gestellt, so ein bisschen vorstellen, so die Zeitachse, das könnte man sich jetzt im Genauen nochmal anschauen, machen wir gar nicht jetzt so im Detail, aber es ist klar, es geht mit Abraham los, Isaak und Jakob, und dann entstand das Volk Israel, das herausgeführt wurde aus Ägypten, aber schon mit Abraham hat Gott einen Bund geschlossen, ja, weshalb wir ja als Kinder Abrahams im Glauben zu diesem Bund dazu Zugang haben. Mit diesem Bund war allerdings auch ganz konkret für das physische Volk Israel die Verheißung eines physischen Landes. Ja, also nicht eines unsichtbaren Königreiches, sondern des physischen Landes, dem sogenannten verheißenen Land verbunden. Und die Nachkommenschaft der Segen. Das ist also der abrahamitische Bund. Nach dem Auszug aus Ägypten ist am Sinai dann, wie wir wissen, der Bund durch Mose geschlossen worden, auf dem Berg, Übergeben der 10 Gebote, eine Art Verfassung, eine Art Grundverfassung dieses Bundes, dieses mosaischen Bundes, die also auf der Tora beruht und die eigentlich mit ganz vielen Geboten mündet in dem Zentralheiligtum, dass dort Opfer gebracht werden sollen zur Vergebung der Sünden und dass dort eben auch das Volk Gottes mit Gott im Reinen sozusagen sein kann. Und schließlich kommt als weiterer Bund der Bund mit David hinzu. Das ist ein ganz bemerkenswerter Bund, dass David gesagt bekommt, du sollst eine ewige Nachkommenschaft haben, das Königreich, was du jetzt, was mit dir beginnt, soll ewig Bestand haben, was ja in der Geschichte auch an ihm gar nicht so deutlich wurde, denn schon bald wurde das Reich ja geteilt, schon bald fielen seine Nachkommen vom Glauben ab, dann kam die babylonische Gefangenschaft, nichts mehr war sichtbar von diesem davidischen Bund und von dieser ewigen Königsherrschaft. Aber Gott hatte etwas vorbereitet durch den Messias, durch diesen Stumpf Isais, wie wir in Jesaja 11 ja schon gesehen haben, tatsächlich diesen Bund neu zu beleben und eigentlich auch erst zur Erfüllung zu bringen. Ich hatte erwähnt, dass also mit dem mosaischen Bund auch ganz klar diese Opfergesetzgebung verbunden war. Also spielte auch dieser Tempel eine ganz große Rolle. Das ist der Tempel zur Zeit von Herodes, also wo schon viele Jahrhunderte ins Land gegangen sind und aus diesem kleinen Tempel nach der babylonischen Gefangenschaft dann doch ein mächtiger, großer Tempel geworden ist. Und das war noch bis zur Zeit von Jesu, also das Zentralheiligtum auf dem Berg Moria, auf dem Abraham 1000 Jahre vorher, in dem Fall dann sogar 2000 Jahre vorher, dann seinen Sohn zu Gott hinaufbrachte, eine Hinaufbringung seines Sohnes. Und dort hat Gott zu ihm gesprochen, ich werde mir ein Opfer ersehen, sodass also auch dieser zentrale Tempel in Jerusalem doch eine Bedeutung auch hat für das Opfer, was Gott eines Tages in seinem Sohn selbst darbringen möchte, wie er sich selbst opfert letzten Endes. Auf der Tenne von Arauna hat David, als das Gericht über Jerusalem erging, aufgrund seiner Schuld, diesen Engel getroffen und damit gezeigt bekommen, dass auf diesem Berg Moria, an diesem Platz von dieser Tenne, von diesem Arauna, dann tatsächlich dieser Tempel gebaut werden soll. Das ist also ein Ort, der doch eine gewisse auch Anbindung auch an biblische Texte und auch Verheißungen beinhaltet. Aber klar, in diesem Tempel wurden nach dem mosaischen Bund, also diesem zweiten Bund, vom Sinai her, wurden dort die Opfer gebracht. Als Jesus dann unter der Zeit von Herodes dem Großen, der dieses Weltwunder ausgebaut hatte, geboren wurde, gab es also diese äußere Pracht, einen funktionierenden Tempeldienst, eine große levitische Priesterschaft, aber auch Sadduzäerfamilien und eine geistliche Verflachung. Ja, das ist ja oft das Problem, dass also nicht immer die äußere Pracht eines Domes, eines gewaltigen Gemeindehauses oder einer großen Kirchenorgel mit der geistlichen Verfassung des Volkes Gottes zusammenhängt. Oft ist es genau umgekehrt oder divergiert oder ist, nennt man das, asynchron. Ja? Und so ähnlich war das damals eben auch. Man pilgerte nach Jerusalem, aber nach den Beobachtungen von Johannes dem Täufer schon, aber eben auch von Jesus, war das geistliche Niveau im Volk Israel ja sehr, sehr dürftig. Ja, auch die Sadduzäerfamilien, die glaubten nicht an die Auferstehung, die haben Teile vom Wort Gottes gar nicht für sich angenommen. Also es war schon ziemlich desolat. Ja, man schob sich auch die hohen Priesterposten so zu, das war zum Teil käuflich, es waren gar nicht mehr alles nur aaronitische Nachkommen. Also es war schon sehr, sehr, sehr dürftig. Und kein Wunder, dass dann Jesus als Messias abgelehnt wurde von einem großen Teil der Führung und auch des Volkes. Nichtsdestotrotz muss man sich vorstellen, dass auch tausende Juden, die in diesem Tempel quasi groß geworden sind oder mit diesem Tempeldienst, Jesus als Messias angenommen hatten. Ja? Also die tatsächlich sich zu Jesus als ihren Messias bekehrt haben, neu geworden sind. Es steht in der Apostelgeschichte, dass auch viele Priester und Pharisäer, so aus dieser Pharisäersekte, die uns ja immer als besonders von Jesus gescholten in Erinnerung ist, ja, dass auch von dort sich ganz viele bekehrt haben. Also das war schon eine ganz erstaunliche und ansehnliche Schar von fünfstelligen messianischen Juden, so in der ersten Generation. Und wo versammelten die sich? In der Säulenhalle Salomos, im Tempel. Und die erste Gemeinde war eine jüdische Gemeinde. Die erste christliche, messianische Gemeinde war eine jüdische Gemeinde, die im Tempel, während die Opfer gebracht wurden, sind angebetet haben. Es war für die also kein Widerspruch. Die wurden quasi zunächst eigentlich nur eine Gruppe innerhalb des doch auch ziemlich zerklüfteten Judentums. Und damit war das für sie kein Widerspruch. Und jetzt müssen wir prophetisch aber das so realisieren, dass auch aufgrund der Worte Jesu natürlich, aber aufgrund der zunehmenden Ablehnung des Messias und auch der Judenchristen und der Spaltung innerhalb der jüdischen Gesellschaft, dann mehr und mehr das Gericht über Israel gekommen ist. Und es wurde ja vorhergesagt, eine Generation später wurde dieser, insbesondere Jerusalem, aber auch insbesondere dieser Tempel zerstört als Ausdruck des Gerichtes und auch als Ausdruck dafür, dass dieser mosaische Dienst nicht mehr die entscheidende Rolle spielen soll. Das heißt also, dem Judentum wurde, obwohl sie an diesen mosaischen Bund glaubten, eigentlich die Möglichkeit genommen, ja, nehmen wir das Passafest, ganz viele andere Dinge, die praktischen Anordnungen des Gesetzes von Mose überhaupt umzusetzen. Das ist bis heute auch eine theologische Frage im Judentum. Wie soll das überhaupt gehen? Wie soll das überhaupt weitergehen? Und das ist bemerkenswert, dass Gottes Wort wahrscheinlich so gewollt hat, dass in der Zeit, wo auch Judenchristen sich geöffnet haben für die Christen aus den Nationen, nach den Verheißungen Jesajas und von 5. Mose und anderweitig, dass in dem Augenblick auch sich das Bild und das Gefühl dafür, was ist Gemeinde Jesu, sich verändert hat und erweitert hat über den jüdischen Rahmen hinaus, sogar dann irgendwann die Mehrheit bildete, dass es also mehr Christen aus den Nationen gab, als eben nur aus dem jüdischen Volk. Und das hat natürlich auch grundsätzlich ganz vieles verändert. Die ersten Christen, die sich jetzt, wie gesagt, in den Gemeinden mit Juden und Nationen wiederfanden, haben gemerkt, dass Gott einen neuen Tempel aufbaut, einen Tempel der Anbetung durch den Heiligen Geist, wo die Gemeinde zusammenkommt und dort, wo sie den Herrn anbetet, wo sie ihn nur preist, da entsteht dieses Gefühl, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wir sind für Gott genau dieser Ort der Anbetung, und er kann in Athen sein, in Korinth, in Rom, in Antiochia, in Alexandria oder natürlich auch in Jerusalem. Das fällt dann zusammen mit der Zeit der Zerstreuung, wo also dann nach der Zerstörung Jerusalems, wie wir es ja auch in dem Video gehört haben, das jüdische Volk unter alle Nationen zerstreut worden ist. Und das ist zu unterscheiden auch in den Prophetien von der Wegführung nach Babylon. Ja, das gibt ja manche, die sagen, ja, das bezieht sich doch darauf, dass die aus Babylon gekommen sind. Nein, gerade auch die nachexilischen Propheten Sacharja, Maleachi, Haggai bezeugen das Aufheben dieser Zerstreuung aus allen Nationen, wohin sie zerstreut worden sind, und wie in dem Film, aus 104 Nationen sind sie dann zurückgekommen. Das ist also etwas, was einmalig ist und eigentlich wirklich nur mit dieser Zeit nach der Zerstörung Jerusalems in Verbindung kommen kann. Leider hat sich darüber dann auch eine gewisse Arroganz der Nationen Christen gegenüber den Judenchristen entwickelt, dass sie den Eindruck hatten, das scheint da gar keine Rolle mehr zu spielen. Anscheinend haben wir nicht nur die Verheißung Abrahams geerbt, sondern wir ersetzen jetzt quasi dieses Volk. Das spielt ja in Gottes Perspektive anscheinend gar keine Rolle mehr. Ja? Und deswegen finde ich dieses Bild, prophetische Bild von Hesekiel 37 so beeindruckend. Das war der Berg Moria. Nochmal eins weiter. Wenn es geht. Genau. Aber hier, das ist nur mal so eine Symbolik, bisschen eklig, ja, mit den Knochen. Naja. Aber der hat ja manchmal so ein bisschen so skurrile Visionen gehabt. Ja? Also auch so Handlungsanweisungen, wie er da mit dem Kot irgendwie da was machen soll. Also, ja, das war schon ein schräger Vogel. Also so vom ästhetischen her, also unangenehm irgendwie, auch dieses Bild von diesem Totenfell. Ja? Aber es ist sehr, sehr passend. Also da, wo keiner mehr ein Pfifferling drauf gegeben ist, da ist auch kein Leben mehr. Das ist doch tot, da ist doch der Tod im Topf. Ja? Das Volk Israel, die haben doch den Messias verworfen. Und diese katastrophale, auch geistlich durchaus schwierige Verfassung des Volkes Israel hat sich da in diesem Bild niedergeschlagen von Hesekiel 37, wo Gott aber dann den Propheten fragt, was meinst du? Kommt da nochmal Leben rein? Und der Normale würde sagen, nee, also das ist jetzt vorbei, ist das doch schon, hier kann man ja zählen, die Monate, bis das alles hier zu Staub und Asche verfällt. Ja. Aber der Prophet, er weiß, Gott ist nicht so möglich. Der Prophet weiß, Gott ist treu. Gott steht zu seinen Verheißen. Gott ist noch nicht am Ende mit seinem Volk. Deswegen sagt er, du weißt es. So schön, wenn man den Ball immer dem Fragenden wieder so zurückspielt. Du weißt es doch besser als ich. Ja? Und dann sagt er, blase den Geist Gottes hinein in diese Totengebeine. Ja? Und das, weshalb ich das so als Symbol auch für die Wiedererstehung des Volkes Israel, der Nation Israel auch empfinde, ist die Reihenfolge. Nämlich zuerst rücken die Totengebeine zusammen. Ja? Und dann erst kommt der Geist Gottes so mächtig in sie hinein, dass sie aufstehen und zu einem mächtigen Heer, also ich würde sagen, einer wiedererstandenen Nation werden, die auch von allen respektiert wird, sage ich mal. Ja? Interessant, also die geistliche Erweckung ist eben nicht das Erste in diesem Fall. Ja? Normalerweise sagen wir, das muss doch von innen heraus und alles muss von innen. Aber in dem Fall ist Gottes Plan, Gottes Weg auch gerade von diesem prophetischen Bild aus Hesekiel 37 ausgehend, dass erstmal die Gebeine zusammenrücken, erstmal die gesammelt werden, erstmal wieder sie beieinander sind. Ja, und dann kommt der Geist Gottes darauf. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Deshalb einerseits natürlich die Skepsis gegenüber dem Staat Israel oder dem modernen Volk Israel durchaus verständlich ist, nachvollziehbar ist, weil ja so viel geistlich Flaches da auch nach wie vor ist. Ja. Aber man spricht ja immer von dem Gegensatz zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Ja. Also, das ist schon gewaltig. Ja. Also was da so, egal in welcher Hinsicht, ethisch, moralisch, geistlich, erkenntnismäßig da so für Klüfte sich auftun, selbst auch im modernen Israel. Aber das zeigt, dass auch das äußere Werk fortschreitet, aber noch lange nicht die geistliche Erweckung zumindest abgeschlossen ist. Sie hat aber schon begonnen. Der Geist Gottes wird schon in die Totengebeine reingehaucht in unserer Zeit. Das Interessante ist, dass es immer wieder Gläubige gab, und da kommt fast schon die evangelische Allianz ins Spiel, gerade auch aus dem evangelikalen Bereich, aus dem pietistischen Bereich insbesondere, die immer erwartet haben, dass eines Tages Israel wieder zusammenkommt. Es gab immer welche, die das komplett abgelehnt hatten und sogar theologisch erklären konnten, warum nun wieder Israel eine Rolle spielen wird. Aber es gab Philipp Jakob Stener, es gab einen, hier kennt ihr den, August Hermann Franke. Ja, die kennen wir nur durch die August Hermann Franke-Schulen. Aber das war ein weitsichtiger Mann und etliche andere, eine ganze Reihe andere könnte man nennen, die tatsächlich gesagt haben, da kommt noch was. Und mindestens bevor Jesus wiederkommt in der Endzeit, da wird noch eine Auferstehung dieses Volkes bestehen. Warum? Warum? Weil es die Erfüllung des Wortes Gottes darstellt. Weil da noch was aussteht, was Gott verheißen hat. Am Ende der Zeit will er sein Volk aus allen Nationen rufen. aufgrund der Treue Gottes in Bezug auf seinen Bund mit Abraham. Der ist nie aufgekündigt worden. Der Bund mit Abraham war ja ein bedingungsloser Bund. Ja, also der mosaische Bund geht im Prinzip schon so, wenn ihr das tut, dann passiert das. Wenn ihr das nicht tut, passiert das. Und macht diese Opfer, macht diese Riten, feiert diese Feste, was auch im Umkehrschluss heißt, das ist ein Teil des Bundes, wenn ihr das nicht macht, kann ich euch nicht segnen. Das ist die Verabredung, das ist der Deal. Ja? Den Deal gibt es bei Abraham gar nicht, ein bedingungsloser Bund. Welche Bedingung sollte Israel missachten, dass dieser Bund nicht mehr gelten könnte? Ja? Also das ist zum Beispiel ein ganz starkes Argument, auch einfach an diesen bestehenden Bund Gottes mit Israel weiterhin zu glauben. Sie hielten an der Berufung Israel zum auserwählten Volk fest. Das wurde jetzt auf menschlicher Basis hier in diesem Film nur so angedeutet, aber es ist schon ein bemerkenswertes, einmaliges Volk, muss man wirklich sagen. Sie erwarteten die endzeitliche Sammlung Israels vor der Wiederkunft des Messias und vor dem Ende der Welt. Interessant ist, dass dieser Zionistenkongress in Basel 1897, der auf den nichtgläubigen Theodor Herzl zurückgeht, was nicht orthodox Gläubigen, ja, dass dann eine ganze Reihe auch Christen mitgewirkt haben. Ja. Auch messianische Juden bereits, die es damals auch schon gab. Es gab eine messianische Allianz schon. Also so eine evangelische gibt, gab es das auch schon zu der Zeit. Und die haben natürlich daran mitgewirkt. Es gibt also gute Gründe, die Erfüllung der weltweiten Sammlung der Nachkommen Israels mit dem modernen Staat in Verbindung zu bringen. Ich drücke es sehr vorsichtig aus, weil ich würde Jurek das ein bisschen drastischer sagen. Ja, weil ich weiß, dass es natürlich Brüche gibt, ja, dass der moderne Staat kein Gottesstaat ist. Ja, den wird es, solange Jesus wiederkommt, auch auf Erden niemals geben. Dass da nicht alles rundläuft, dass da nicht alles in Weisheit entschieden wird, dass da auch Unrecht geschieht und so weiter. Also das ist keine Frage. Denkt an die noch nicht eingehauchten Totengebeine, ja? Noch nicht behaupten. Trotzdem hat das natürlich einen Zusammenhang, wenn man die Prophetien aufmerksam liest. Ja? Und Gott hält an seinem Volk fest, nach Römer 1, wo Paulus fragt, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Also Gott hält auch nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes an seinem Volk fest. Die Treue Gottes ist unser Thema. Wir sehen an der Treue Gottes gegenüber Israel, wie radikal, wie souverän, wie einseitig auch zum Teil Gottes Treue funktioniert. Wir haben ja auch gesungen, sind wir untreu, dann bleibt er treu. Er kann sich nicht verleugnen. Ja, und deswegen glaube ich mit vielen, dass das Volk der Juden auch heute noch in der Kontinuität des biblischen Bundesvolkes steht und seine Treue bezeugt. Das ist eine Ermutigung für dein und meinen Glauben. Das ist eine Ermutigung auch für die Kirche Jesu, sage ich mal, die ja auch durch so viele Abgründe und so viele Verwerfungen und so viele Kämpfe und schlimme Zeiten gegangen ist, wo man auch sagen kann, ja, jetzt ist wirklich vorbei. Ich sag mal, wann war das 1248, als es dann gleichzeitig drei Päpste gab? Also das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, also jetzt ist eigentlich vorbei. Also da kann doch gar nichts mehr kommen. Ja. Erst die Kreuzzüge, dann die drei Päpste in Avignon, in Rom und in sonst wo, dann der Kaiser mischt sich ein und haut dem eins über die Rübe. Und Kungelei, die Kinder der Päpste werden die nächsten Päpste und was weiß ich was alles. Also da ist doch eigentlich wirklich vorbei. Ja, aber selbst da, also dass wir jetzt heute hier sitzen, da hat doch irgendwie damit zu tun, dass Gott an seinem Projekt Gemeinde irgendwie festhält, oder? Dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Da lässt er sich auch nicht von abbringen. Ja? Er segnet deswegen nicht die ganzen Verirrungen und lässt auch diese Rechtfertigung ins Leere laufen, die sich da Menschen auch dann vielleicht anmaßen. Ja? Aber er geht seinen Weg weiter. Er hat immer wieder Wege gefunden, sein Volk zu sammeln, Menschen zu erneuern, auch in tote Kirchen, toten Gebeine, sage ich mal, auch wieder doch seinen Geist reinzurufen. Ja? Ich muss sagen, ein Beispiel davon, was ich erlebt habe, ein zweites fällt mir auch gerade ein, als ich 1992, 1993 in London war, eine Reise gesponsert bekam in der Kirche Holy Trinity Brompton. Ja. Also das war eigentlich eine eingeschlafene Kirche da, aber der anglikanische Kirche war nichts mehr los. Und da kam ein junger Vikar mit seinem Team dorthin und die hatten diese Inspiration von Gott für diese Alpha-Kurse bekommen. Ne? Und zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, gab sich ein Alpha-Kurs den nächsten in die Hand. Da war Montagabend, waren da irgendwie 100 Leute vom zu Ende gehenden Alpha-Kurs und die nächsten 100 schon vom nächsten. Da gab es eine Wochenzeitung, wo wöchentlich Heilungen und Bekehrungen in dieser Kirche bezeugt worden sind. Und das war gewaltig. Ja? Und das hat mir gezeigt, ich kann das jedes Mal tun, ich habe da ein Feuer gespürt oder eine Erwartung der Gegenwart Gottes, des Rettens Gottes. Ja, das sind doch die Kirchenordnung. Ja. Einmal war ich in Moskau auch in der Zeit ungefähr. Da war noch das Parlamentsgebäude noch beschossen in der Ära von Jelzin. Und im Hotel stiegen plötzlich Soldaten mit Kalaschnikows dazu. Das war eine etwas brisante Zeit, die ich da nicht hatte. Ja. Und da wurden wir eingeladen in eine orthodoxe Gemeinde. Da könnte ich ein Grußwort sagen. Okay, Übersetzer war klar. Und waren erweckte russisch-orthodoxe Gemeinden, die vor 3 Jahren die Schule der Perestroika gegründet worden sind und die nach dem Wort Gottes hungerten und predigten und alles. Wow, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ja? Also manchmal schreiben wir auch Sachen ab, ja, wo Gott sagt, ich bin da noch lange nicht fertig. Vorsicht. Ich bin nicht zum Urteil gesetzt über Gemeinden, über andere Christen. Ja? Und das ist auch ein Teil von Allianz, dass wir sagen, Gottes Weg mit seinem Volk geht weiter. Gott hört nicht auf. Ja? Wo will man schon sagen, jetzt ist doch der Tod im Topf. Oder die Gemeinde, was soll da noch draus werden? Ja? Oder, versteht ihr, aber Gott ist doch nicht am Ende. Und das ist doch wunderbar, an Israel im Großen zu sehen, aber auch im Kleinen, dass Gott seine Projekte und auch die Gemeinde Jesu auch nicht aufgibt. Und dann wird es auch irgendwann passieren, dass durch die Treue Gottes viele Juden noch ihren Messias erkennen werden, bei seiner Ankunft oder Wiederkunft ausrufen werden, Baruch, Habab, Shem Adonai, gesegnet sei der, da kommt im Namen des Herrn, im Glauben sich ihm unterwerfen werden, ja, und ihn anerkennen werden. Und das ist schon im Gange. Das ist schon ganz krass im Gange in unserer Zeit. Das ist so eine Übergangszeit, glaube ich, zu der Jesus sagt, dass eines Tages die Zeiten der Nationen beendet sein werden. Bis dahin wird Jerusalem zertreten werden, in Lukas 21. Und dann werden die Zeiten der Nationen beendet sein. Was bedeutet, dass wie so eine Drehtür aufgeht für das Volk der Juden, dass immer mehr Juden weltweit Jesus als Messias anerkennen und die Zeit der Ernte aus den Nationen mehr und mehr zu Abschluss kommt. Gucken wir uns das nochmal an. In dieser Grafik, was ist denn jetzt mit diesen ganzen Bünden? Ja, also du sagst, du willst wirklich behaupten, dass das noch weitergeht. Ich denke, das ist alles ad acta. Ist doch alles passé, ist doch alles Altes Testament, brauchen wir doch nicht mehr. Nein, Gottes Bund, ausgehend von Abraham, geht weiter. Ich muss sagen, beim Bund mit Mose, da gibt es ganz viele Fragen, auch unter den messianischen Gemeinden sogar. Ja, dass manche sagen, ja, die Speisevorschriften, die glauben nicht, dass das elementar ist. Sie halten nur den Sabbat, beschneiden ihre Jungs am 8. Tag. Oder am 7. Tag, keine Ahnung, am 8. Tag. Genau. Und, aber da gibt es Diskussionen, weil auch nach Hebräerbrief der Priesterdienst sich ja verändert hat und so weiter. Ne? Ja, der Davidische Bund bleibt erhalten, weil Jesus als der Sohn Davids, ja, das Königreich, sein Königreich aufbaut, erst unsichtbar und später sichtbar. Und deswegen ist das schön gemacht, finde ich, mit dieser Grafik, dass dieser neue Bund sich da so reinschiebt, ohne das andere wegzuwischen. Versteht ihr? Es ist eine gewisse Kontinuität da drin. Ja? Und deswegen gibt es dann inzwischen schon, und das wird mehr und mehr das Image, die Verfassung der Gemeinde sein, gibt es eine Gemeinde Jesu aus Juden und Nationen und den Nationen. Das ist nicht ein Widerspruch, sondern das gehört zusammen. Das ist ein Gesamtbild, was da entsteht. Und all das wird vor der Wiederkunft des Herrn deutlich werden und sichtbar werden und sich verstärken. Wir haben so Geburtswehen, von denen Jesus ja auch spricht, die manche stärker, manche weniger beobachten. Das kann man durchaus verschieden bewerten und das soll auch jetzt nicht uns in eine passive Stimmung bringen, sondern in eine aktive, in eine erwartungsvolle, weil wir in einer wirklich besonderen Zeit leben, einer Umbruchzeit, wo diese Dinge passieren. Ansonsten will Gott, dass allen Menschen, egal aus welcher Nation, welcher Sprache, geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, Gott hat noch lange nicht dieses Projekt beendet, Menschen zu sich zu ziehen, in seiner Treue zu seinem Wort lädt er weiterhin Menschen ein. Das Besondere am neuen Bund, von dem wir ja leben, ist ja die Botschaft von Jesus, dass er uns den himmlischen Vater gezeigt hat, ja, der auf diesen einen verlorenen Sohn zugeht, dass er sich selbst als der gute Hirte gezeigt hat, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Also dass im neuen Bund das Individuum, der einzelne Mensch, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ja, während wir bei Israel eher an dieses Kollektiv denken, an den Stamm Juda vielleicht oder auch an das ganze 12-Stämme-Volk, ja, wo es mehr um das Ganze geht, ist im neuen Bund das Bemerkenswerte, dass wir als einzelne Menschen erleben, wie Gott Interesse an meinem Leben hat. Was sehr unwichtig ist, was andere vielleicht total ignorieren und unwichtig finden. Aber Gott legt Wert auf dein und mein Leben. Gott ist das total wichtig. Wie er das in seinem Herzen macht, muss er ein riesen Herz haben. Ja, dass er nicht nur uns, jeden Einzelnen liebt, sondern eben auch so viele Menschen, die sich heute versammeln, allein in Deutschland im Rahmen der Allianz, aber auch ganz woanders und in anderen Kulturen. Ja, was muss Gott für ein großes Herz haben? Aber ich glaube, deswegen ist es berechtigt, dass wir diese Treue Gottes im Großen zu seinem Wort, ja, zu seinem Volk Israel, zu seiner Gemeinde, dass wir die tatsächlich auch auf unser eigenes Leben anwenden und glauben können. Ja? Dass Gott an deinem und meinem Leben persönlich interessiert ist. Natürlich freut er sich, wenn wir diese Bundesbeziehung, das ist eben auch ein neuer Bund, ja, zu dem er treu steht, dass wir in dieser Bundesbeziehung uns auch wirklich einklinken. Ja? Das kann zum Beispiel durch die Taufe zum Ausdruck kommen, dass wir reagieren auch auf die Treue Gottes, auf diese Zuwendung Gottes und damit diesen Bund bestätigen. Ja? Das ist natürlich auch ein Weg, in dem wir unsererseits auch stehen und eingeladen sind. Aber das Bemerkenswerte ist, dass er dieser Hirte ist, der die Schafe beim Namen ruft, der uns beim Namen kennt. Und das berechtigt mich oder uns auch, die Verheißungen auch des Alten Testamentes für uns in Anspruch zu nehmen. Das machen wir manchmal ganz selbstverständlich. Ja? Ich denke daran, wie der Ulrich Pazani jahrelang am Ende beim Christiwell dann aufgerufen hat, sein Leben Jesus zu geben, sich zu bekehren, sagen wir auch. Ja? Und dann spricht er den Menschen zu: Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja? Und da habe ich manchmal immer so ein bisschen so geschluckt, naja, also genau genommen steht da ja in Jesaja 43 Israel, fürchte dich nicht, Jakob, mein Knecht Israel, ja, das hat er dann weggelassen. Ja, und dann die einen würden sagen, ja, wir haben Israel ersetzt. Ja. Und ich würde sagen, nee, haben wir nicht. Es gilt auch primär Israel, es gilt auch erstmal an Jakob im historischen, prophetischen Kontext. Aber als Teil des Bundes mit Abraham, als hineingepfropft, als Gemeinde Jesu, als Anteil haben an dieser Treue Gottes und der Zuwendung in mein Leben, darf ich auch diese Verheißung in Anspruch nehmen. Deswegen ist die Bibel für mich total brisant. Ja? Natürlich muss man trotzdem vielleicht auch manchmal hermeneutisch, exegetisch das bisschen beachten, was jetzt da wirklich auch gemeint ist. Aber vom Prinzip her ist das richtig. Auch wie gesagt, wie Pazani das gemacht hat, es auch persönlich zu nehmen, das Wort Gottes, die Treue Gottes, den treuen Zuspruch in unser eigenes Leben. Ich finde das gewaltig, dass das so möglich ist. Also schließt sich diese große Perspektive, sage ich mal, die ich jetzt heute hier ausgebreitet habe, nicht mit dieser persönlichen Zuwendung zu jedem Einzelnen auch von Gottes Seite in diesem neuen Bund, das schließt sich also nicht aus. Ja, diese Treue Gottes, sie ist das Fundament unseres Glaubens, dass er wirklich treu zu seinen Zusagen steht, selbst über unserem, deinem und meinen Versagen hinaus. Oder manchmal sind wir, was sagt man, eine treulose Tomate. Ne? Weißt du, warum die Tomate treulos ist? Weil die vielleicht rot wird, das ist sehr peinlich oder so. Aber manchmal ist es ja manchmal peinlich. Aber das selbst darüber hinaus. Ja? Er bietet uns ja in Jesus nicht nur die Treue, sondern auch die Vergebung an, ja, wo wir das in Anspruch nehmen wollen. Vielleicht auch gerade an diesem Tag, dass wir uns der Gnade Gottes vergewissern in Jesus. Er findet auch in seiner Güte, ja, wie bei Israel. Deswegen ist das für mich wirklich auch ein ganz starkes Beispiel, ein starker Anschauungsunterricht an Israel. Er findet Mittel und Wege, sein Volk zu sich zu ziehen. Das gibt mir Hoffnung für Menschen, für die ich jahrelang bete, ja, wo ich das nicht sehen kann zur Zeit. Für mich selbst. Ja, gibt mir das Hoffen, dass Gott Mittel und Wege findet, auch mein Herz wieder zu erneuern und neu für ihn zu entfachen. Ich glaube, dass er mit Israel, mit seiner Gemeinde und sogar mit dir und mir zum Ziel kommt.